ZEW Wirklich Wirtschaft Background. Ein Podcast des Leibniz-Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim. Mehr als 125 Milliarden Euro und damit über 22% des Bundeshaushalts flossen 2025 in Zukunftsausgaben wie Bildung, Infrastruktur, Klima- und Naturschutz sowie technisches Wissen. Die sogenannte Zukunftsquote erreicht damit einen neuen Höchststand. Doch der genauere Blick zeigt, der Anstieg geht ausschließlich auf Sondervermögen zurück, insbesondere auf das Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität. Im regulären Kernhaushalt sind die Zukunftsausgaben dagegen bereits das zweite Jahr in Folge gesunken. Und von den neu aufgenommenen Krediten fließt lediglich knapp ein Drittel in zukunftsorientierte Ausgaben. Wie nachhaltig ist die aktuelle Ausgabenpolitik des Bundes also wirklich? Was misst die Zukunftsquote, was die klassische Investitionsquote nicht erfasst? Und wie lassen sich Zukunftsinvestitionen dauerhaft finanzieren, wenn die Sondervermögen eines Tages auslaufen? Darüber spreche ich heute mit Professor Dr. Friedrich Heinemann, Leiter des ZEW-Forschungsbereichs Unternehmensbesteuerung und öffentliche Finanzwirtschaft und Viviane Radatz. Eigentlich ist sie beim WWF Deutschland die Bereichsleiterin Klima- und Energiepolitik. Diese Rolle lässt sie aber als Interimsgeschäftsführerin der Klimaallianz Deutschland aktuell ruhen. Sie ist uns heute digital zugeschaltet. Mein Name ist Fabian Oppel. Herzlich willkommen zum ZEW-Podcast Wirklich Wirtschaft. Hallo Frau Radatz, hallo Friedrich. Schön, dass ihr beide heute im Podcast zu Gast seid.
Ja, hallo Fabian.
Hallo, ich freue mich sehr.
Fangen wir mal an, Friedrich, mit dir. Die Zukunftsquote des Bundeshaushalts 2025 liegt bei 22,3% und damit so hoch wie noch nie seit Beginn der Berechnungen. Ist das nicht zunächst eine gute Nachricht?
Ja, das ist schon eine gute Nachricht und ich finde auch, dass man die nicht unter den Teppich kehren sollte. Also die Bundesregierung hat teilweise Wort gehalten, die Zukunftsausgaben sind höher, als wir das je gemessen haben seit 2018. Aber ich betone dann auch nur das teilweise und muss Wasser in den Wein gießen, denn die Entwicklung wird ganz durch die Sondervermögen dominiert. Wir haben im Kernhaushalt sogar einen Rückgang der Zukunftsausgaben. Also das Bild ist gespalten. Insgesamt sieht es zwar gut aus, aber das könnte ein Strohfeuer sein, wenn sich das in den nächsten Jahren so bestätigt.
Verstehe. Dann vielleicht noch kurz zum Hintergrund. Worin unterscheidet sich denn die Zukunftsquote von der klassischen Investitionsquote, die vor allem Ausgaben für Sachkapital berücksichtigt?
Ja, wir haben uns damals auf den Weg gemacht, weil wir die Investitionsquote zwar für solide halten, aber irgendwie auch nicht für ausreichend, um wirklich Zukunft zu messen. Denn die Investitionsquote fragt am Ende des Tages, wird Sachkapital, also Beton zum Beispiel, gebildet, ja oder nein? Für die Zukunft sind aber andere Dinge entscheidend. Ich nenne mal Gehälter von Lehrern, Forschung und Entwicklung oder nehmen Sie ein Programm, was nachhaltiges Verhalten fördert. Das sind alles Dinge, die für die Zukunft relevant sind, aber die erstmal nichts mit Sachkapitalbildung zu tun haben und die werden also in der Investitionsquote nicht abgedeckt. Die Zukunftsquote leistet genau das.
Okay, dann Frau Radatz, warum engagiert sich denn der WWF als Organisation für die Zukunftsquote? Also welches Interesse haben Sie denn an diesem Indikator mit Hinsicht auf Politik und Gesellschaft?
Wenn wir auf politische Entscheidungen gucken, und darauf gucken wir ja, auf politische Entscheidungen aus WWF-Sicht für den Klimaschutz, für den Naturschutz, für den Umweltschutz, dann gucken wir natürlich auch darauf, wie viel Geld liegt eigentlich dahinter, denn jede dieser politischen Entscheidungen ist natürlich letztendlich nur so gut, wie die im Haushalt dann letztendlich auch abgebildet ist. Und deshalb ist der Bundeshaushalt, aber natürlich auch die Landeshaushalte etc. ein sehr, sehr starker Hebel für die Ausrichtung der zukünftigen Politik im Klimaschutz, im Naturschutz und so weiter. Und für uns ist die Frage natürlich nicht nur, wie viel Geld wird da ausgegeben, sondern auch genau wofür. Und deshalb ist es für uns ein ganz wesentlicher Punkt, da drauf näher zu gucken. Und da gucken wir eben ja genau bei unseren Kernthemen auf die Frage, wie viel investieren wir eigentlich in die Dinge, die unsere Zukunft ausmachen, die unsere Lebensqualität in 10, 20, 30 Jahren tragen. Also natürlich Klima- und Naturschutz, aber eben auch Bildung, Innovation, nachhaltige Infrastrukturen etc. Und da muss man schon ein bisschen genauer hingucken und deshalb ist es für uns sehr interessant. Politisch schafft die Zukunftsquote natürlich für uns auch eine Transparenz, auch ganz jenseits von parteipolitischen Debatten. Sie hilft natürlich auch so Haushaltsentscheidungen eben aus dem Blick zukünftiger Generationen letztendlich zu bewerten. Und deswegen sehen wir es als eine Art Kompass quasi in diesem unglaublichen Dickicht des Haushaltsdschungels. um uns da zu orientieren.
Die Zukunftsausgaben haben sich seit 2018 nominal fast verdoppelt und liegen inzwischen bei gut 125 Milliarden Euro. Warum fällt denn die Bewertung trotzdem ambivalent bzw. kritisch aus?
Herr Heinemann hat es ja eingangs schon gesagt, ne? Die Schlagzeile klingt natürlich erstmal gut und die ist natürlich auch gut für den Moment. Es gibt einen Höchststand bei den Zukunftsausgaben und wir haben über 22% sozusagen Zukunftsquote. Aber es ist ja entscheidend, dieser zweite Blick, und das wurde auch schon gesagt, da ist ja dann entsprechend das Wasser in den Wein zu gießen. Dieser Anstieg, der kommt aus dem Sondervermögen, ne? Und zwar und nicht aus einer strukturellen Ausrichtung des Haushalts. Und letztlich ist ja unser Blick auf den Haushalt und wie der strukturell ausgerichtet ist und nicht auf sozusagen Sondervermögenseffekte, die sozusagen temporär dazukommen. Und das haben wir eben auch gesehen, im Kernhaushalt sinken die Zukunftsausgaben. Und jetzt haben wir das zweite Jahr in Folge bereits. Und das heißt schon eigentlich, der Bundeshaushalt an sich orientiert sich eher mehr am Status quo als an der Zukunft. Und diese gestiegene Kreditaufnahme, die wir gesehen haben, steht natürlich dann auch nicht im Verhältnis zu den Zukunftsinvestitionen. Und da ist unsere zentrale Sorge schon, was passiert denn eigentlich dann, wenn diese befristeten Sondervermögen auslaufen?
Friedrich, daran anknüpfend, ist hier eine Verlagerung zu beobachten? Also werden Ausgaben aus dem Kernhaushalt in Sondervermögen verschoben, um damit die Gegenwartsinteressen stärker zu bedienen?
Ja, zum Teil. Also wie Frau Radatz das ja auch ausgeführt hat, die Zukunftsquote im Kernhaushalt fällt jetzt schon das zweite Jahr. Das ist im Grunde nach 2023 hat es angefangen, 24, 25. 25 war ja der erste Haushalt nach der Grundgesetzänderung. Und jetzt passieren zwei Sachen. Der Kernhaushalt steigt, weil dort ja jetzt die Ausgaben vor allen Dingen ja auch für Verteidigung, Zivilschutz, Sicherheit ansteigen, die nur teilweise zukunftsorientiert sind. Und gleichzeitig werden jetzt, und da fängt dann doch das kreative Wirtschaften der Politik an, werden Infrastruktur haben, zum Teil in das Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität verschoben. Es gibt da die Beispiele für Gelder für die Bahn und die Straßen. Das waren Dinge, die waren bisher im Kernhaushalt finanziert, werden dort jetzt nicht finanziert. Und die beiden Effekte, also der Haushalt wird größer und die Gegenwartsausgaben, also zum Beispiel natürlich auch die Sozialausgaben, die Zuführung zum Rentensystem, die steigen ja einfach demografiebedingt, sodass die Zukunftsorientierung des Kernhaushalts durch diese kombinierten Effekte fällt.
Die Netto-Kreditaufnahme des Bundes ist 2025 deutlich gestiegen. Trotzdem entfielen nur 32,8% der kreditfinanzierten Ausgaben auf Zukunftsausgaben. Wie ist denn dieses Verhältnis wirtschaftlich zu bewerten?
Ja, das geht wirklich an den Kern der Legitimation dieser ganzen Operation Schuldenbremsenreform. Denn eigentlich war die Story ja die folgende. Also wir machen jetzt höhere Schulden, zum Teil einmalig über Sondervermögen. Und die hohen Schulden sind eine Last für die kommenden Generationen. Aber dafür bieten wir denen das. Wir bieten denen zusätzliche Zukunftsausgaben, also nicht nur in wirtschaftlicher Infrastruktur, sondern auch Erhaltung des Naturkapitals, Wissensmehrung. Und all das schafft die Voraussetzung, dass wir auch in Zukunft gut wirtschaften können, höheres Wirtschaftswachstum haben. Das wiederum generiert Steuereinnahmen und die helfen uns dann mit den höheren Schulden auch fertig zu werden. Also man sieht, dieses Jungtim zwischen Schulden und höheren Zukunftsausgaben ist ganz entscheidend für die ganze Legitimation. Und dass wir jetzt doch so ein enttäuschendes Verhältnis finden zwischen Höhe der Schulden, Kreditfinanzierung auf der einen Seite und Zukunftsausgaben auf der anderen Seite, das lässt einen doch sorgenvoll schauen und sagt im Grunde auch intergenerativ unter Fairnessgrundaspekten zwischen den Generationen wird eigentlich das Versprechen hier nicht ganz eingehalten.
Frau Radders.
Wenn wir uns die Situation angucken, in der wir in Deutschland derzeitig sind und auch die Begründung, mit der wir dieses Sondervermögen ja geschaffen haben, dann ist es ja schon, dass wir jetzt eigentlich zusätzliche Investitionen benötigen in diese Zukunftsthemen. Und die sind eben nicht in dem Maße da abgebildet. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Denn es ist ja schon so, wir haben jetzt zwar zusätzliche Mittel, wir haben auch eine höhere Zukunftsorientierung in diesen zusätzlichen Mitteln, aber wir haben natürlich noch mal viel mehr Investitionsbedarf insgesamt. Allein für den Klimaschutz bräuchten wir 50 Milliarden, oder es ist ungefähr die Zahl 50 Milliarden jährlich zusätzlich. Und diese Dinge sind alle eigentlich überhaupt nicht abgebildet und auch nicht sozusagen, ich sag mal, auch kommunikativ gar nicht eingeflogen, dass wir einen wahnsinnigen Bedarf haben, an Investitionen in zukünftige Strukturen in Deutschland, von Bildung über Klimaschutz bis dann natürlich auch teilweise in Beton und Schienen und so weiter. Und dieser Bedarf, der bildet sich da eben überhaupt nicht ab. Und das ist eigentlich das Hauptproblem, was wir hier grundsätzlich sehen, weil es eben auch überhaupt gar keinen politischen Weg im Moment da gibt, der da formuliert wird, dass man dahin will.
Ja, vielleicht mal fokussiert dann auf den Klimabereich. Ist denn hier, Sie haben gesagt, es reicht noch nicht, aber ist hier zumindest mal ein positiver Effekt zu erkennen durch das Sondervermögen? Also Sie setzen sich beispielsweise für eine Absicherung des Klima- und Transformationsfonds ein. Wie steht es denn um den? Im KTF sind Energiesubventionen auf dem Höchststand. Und wie bewerten Sie denn dann diese Preissubventionen hinsichtlich Ihrer Zukunftswirkung?
Das sind ja sehr viele Fragen. Ich fange mal an mit der letzten, ja. Nämlich diesen Preissubventionen, ne? Also grundsätzlich muss man schon unterscheiden zwischen, was investiere ich eigentlich wirklich oder welches Geld nehme ich in die Hand, um langfristige Strukturen zu verändern und wirkliche Investitionen zu machen, und was nehme ich in die Hand, um Verbrauch zu subventionieren, und was bringt mir diese Verbrauchssubventionen. Ne? Und da würde ich sagen, es ist natürlich so, dass wir hier in Krisen und Übergangszeiten natürlich auch solche Verbrauchsunterstützung schon sinnvoll sein kann. Die muss aber dann möglichst zielgerichtet sein. Die muss immer auch befristet sein. Es kann sich nicht sozusagen festsetzen als dann sozusagen ein langfristiger Anspruch bei den entsprechenden Unternehmen oder Menschen, die da sozusagen von profitieren. Und vor allen Dingen muss ich aber, wenn ich sowas tue, aus unserer Sicht sehr stark eine Logik aufbauen, dass ich die Transformation, die ich eigentlich haben will, damit fördere. Das heißt also, wer profitiert von solchen Preissubventionen, der sollte eben dann auch sozusagen einen Plan vorlegen können, wie sozusagen sein Unternehmen da langfristig die Transition vorantreiben wird, sollte klare Klimaziele setzen oder sollte es ein Monitoring für geben. Also beispielsweise jetzt beim Industriestrompreis. Eine reine Verbrauchssubvention ohne irgendeinen Transitionsanspruch ist an der Stelle natürlich dann im Prinzip versunkenes Geld für sozusagen die Zukunftsinvestitionen. Ja. Ne?
Der WWF fordert ja unter anderem, die Zusätzlichkeit der Mittel aus dem Sondervermögen noch besser abzusichern und dem Klima- und Transformationsfonds damit zu stärken. Wie könnte denn sichergestellt werden, dass neue Mittel tatsächlich zusätzliche Investitionen finanzieren?
Genau, also erstmal muss man natürlich klar sehen, dass wir diese Abgrenzung brauchen, die wir gerade nicht haben. Ne? Also wir haben darüber schon geredet, dass sich Dinge natürlich verschoben haben. Mittel aus dem Sondervermögen ersetzen sozusagen reguläre Haushaltsausgaben. Das müsste natürlich ganz, ganz klar sozusagen dargestellt sein, dass das nicht passiert. Das ist natürlich auch in der aktuellen Debatte um Mittel, die aus dem KTF abgezogen werden, in den regulären Haushalt genau der springende Punkt. Und zeigt eben sehr deutlich, warum die Zusätzlichkeit so wichtig ist. Um dies darzustellen, diese Zusätzlichkeit, brauche ich natürlich eine Transparenz des Haushalts. Ich brauche eine transparente Berichterstattung und Monitoring, das wirklich auch nachvollziehbar wird, ohne dass man sich sozusagen beruflich damit beschäftigt, wie viel zusätzliche Investitionen eigentlich tatsächlich ausgelöst wurden. Ne? Und wenn ich jetzt also Mittel abziehe aus dem Emissionshandel, aus dem KTF, ne? Also das sind ja Emissionshandelsmittel, die jetzt zum Beispiel aktuell in den regulären Haushalt übertransferiert wurden, dann besteht natürlich die Gefahr, dass wir einfach Finanzlücken schließen, statt die für Transformation bedachten Gelder, die ja sozusagen definitiv aus dem Emissionshandel, müssen ja eigentlich alle Mittel in den Klimaschutz fließen. Wenn ich das jetzt in den regulären Haushalt rüberschiebe, dann kann ich das eigentlich oftmals gar nicht mehr gewährleisten. Dafür ist der KTF ja ursprünglich geschaffen worden, um genau das sicherzustellen, dass die Mittel aus dem Emissionshandel tatsächlich in einem gesonderten Topf sind, der dann sozusagen nur für bestimmte Zwecke benutzt wird. Und wir sehen das auch gerade. Wir haben jetzt ja akut eine Hitzelage gehabt in Deutschland. Jetzt haben wir gerade irgendwie wieder angenehmeres Wetter, aber es ist trotzdem insgesamt sehr viel heißer als noch in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten. Und wir sehen eigentlich keine Debatte, um beispielsweise auch Mittel zur Klimaanpassung jetzt aufwachsen zu lassen oder so, was eigentlich ein Riesenproblem ist. Und hier ist eigentlich auch klar, wir brauchen eine andere Verantwortlichkeit in der Mittelaufteilung. Diese ganzen Fragen können wir eigentlich auch sehr, sehr schwer nur sehen, durch diese ganzen Verschiebebahnhöfe. Wie viel steht jetzt eigentlich zur Verfügung? Was kann der Bund eigentlich den Ländern, den Kommunen, wie kann er die unterstützen, zum Beispiel bei der Bekämpfung von Hitze oder bei der Anpassung an Hitze in den Städten und in den Kommunen? Das alles ist sehr, sehr schwer nur zu sehen. Und deshalb ist es sehr, sehr klar eigentlich, dass diese Zusätzlichkeit, die wir brauchen, die muss nachweisbar sein, die muss transparent sein. Und wir brauchen da auch eine Glaubwürdigkeit. Ja, denn nur wenn sozusagen, also sowohl Unternehmen als auch Kommunen, als auch sozusagen alle, die mit diesen Mitteln arbeiten, auch sicher sein können, dass das sozusagen langfristig verlässlich ist, dann kann man natürlich auch sozusagen in Richtung Zukunftsinvestitionen da viel stärker denken, als wenn wir sozusagen in jedem Jahr neu vor der Überraschung stehen, was wird uns der Wirtschaftsplan des Klima- und Transformationsfonds bescheren, was wird uns der neue Haushalt bescheren, welche Verschiebebahnhöfe werden jetzt wieder neu aufgemacht.
Stichwort neue Haushalte, die abschließende Frage jetzt auch für unsere Runde hier, an Sie beide. Was müsste sich denn bereits bei der Aufstellung des Bundeshaushalts 2027 ändern, damit die hohe Zukunftsquote nicht nur ein vorübergehender Effekt oder ein Strohfeuer, wie wir vorhin gehört haben, bleibt, sondern eben der Effekt gewährleistet ist später?
Ich muss fairerweise doch eins mal sagen, wir haben gerechnet für den 2025er Haushalt, das heißt, diese durchmischte Botschaft, Rückgang im Kernhaushalt, da könnte sich die Bundesregierung jetzt noch verteidigen und sagen, das war halt das Übergangsproblem 2025, der Haushalt ist erst im Oktober final in Kraft getreten, das Geld konnte noch gar nicht an die Länder fließen und so weiter. Wir rechnen gerade in diesen Tagen mit Hochdruck an den 26er Zahlen, die werden wir im Herbst publizieren. Und das wird dann sehr spannend zu sehen, ob sich dieser Trend, also sinkende Zukunftsquote im Kernhaushalt fortsetzt oder nicht, ob da Entspannung einsetzt. Und da, ich glaube, das ist jetzt entscheidend. Also deine Frage, was muss sich jetzt ändern für die zukünftigen Haushalte? Man muss natürlich auch dann arbeiten, im Kernhaushalt wieder Luft zum Atmen zu erarbeiten. Und auch da, ich möchte nicht immer nur Regierungsbashing betreiben. Die Bundesregierung ist ja nicht untätig. Es gibt jetzt ein großes Reformpaket. Es gibt die Rentenreform, die ja nun auch ein fiskalisches Ziel verfolgt, nämlich irgendwo die Zuführungen aus dem Bundeshaushalt an das Rentensystem jetzt nicht abzusenken, aber nicht mehr so schnell wachsen zu lassen. Das sind alles ungeheuer wichtige Reformen, auch dafür, dass man im Kernhaushalt in kommenden Jahren mal wieder etwas Luft bekommt für die Ausgaben wie Klimaschutz, wie Bildung, wie Forschung, Entwicklung. Das ist also ganz entscheidend. Der zweite Punkt, da möchte ich auch einen Punkt von Frau Radatz verstärken, das ist jetzt dieses Monitoring der ganzen Reform des Sondervermögens. Auch da gibt es ein paar hoffnungsvolle Zeichen. Also es gibt jetzt so ein Monitoring, so ein ziel- und wirkungsorientiertes Monitoring des Sondervermögens, wo man auch mal überprüfen will mit Indikatoren, werden die Ziele eigentlich erreicht? Denn es reicht ja auch nicht dem Klimaschutz oder der Bildungspolitik, wenn einfach Milliarden ausgegeben werden. Es ist ja auch wichtig, dass dieses Geld wirksam ausgegeben wird. Und auch das muss die Bundesregierung leisten, neben der klaren Zusätzlichkeit, Absicherung, dass das Geld, was dann fließt, auch seine Ziele erreicht und die auch auf eine vernünftige und effiziente Art erweist. Das ist super wichtig. Aber da muss man sagen, da bewegt sich momentan auch einiges. Und da kann man die Bundesregierung, die Verwaltung nur ermuntern, diesen Weg weiterzugehen. Also wirklich wirkungsorientiert das zu überprüfen.
Ja, Frau Radatz.
Genau, also wir haben es schon gesagt, aber ich glaube, es ist langfristig entscheidend, die Zukunftsinvestitionen auch stärker im Kernhaushalt zu verankern und trotzdem mit einer langfristigen Zuverlässigkeit. Aus unserer Sicht extrem wichtig ist natürlich auch, Herr Heinemann hat es gerade gesagt, wir brauchen natürlich auch Spielraum. Natürlich gibt es da jetzt auch Bemühungen, Spielraum zu schaffen. Ein weiterer Weg, den Spielraum zu schaffen, wäre natürlich ein konsequenter Blick auf die klima- und umweltschädlichen Subventionen, die natürlich auch noch im Haushalt überall stecken. Das ist im Prinzip ein Dauerbrenner. Hier haben wir circa 65 Milliarden Euro im Jahr, die in verschiedensten Mechanismen stecken, die man zumindest in Teilen auch umwidmen könnte in zukunftsorientierte Ausgaben, die jetzt aber momentan im Prinzip noch den Verbrauch von Öl und Gas vor allen Dingen auch fördern. Und ein weiterer, dritter, sehr wichtiger Punkt aus unserer Sicht: der Haushalt bildet natürlich auch ab, wie Deutschland sich international engagiert in Krisen und Konflikten. Und das ist natürlich etwas, was es auch gilt, möglichst sozusagen unsere Mittel dafür auch gut einzusetzen. Und das heißt, aus unserer Sicht, wir dürfen auch internationale Klima- und Entwicklungsfinanzierung auf keinen Fall weiter kürzen, was derzeit natürlich im Haushaltsportfolio auch drin ist, uns aber langfristig vor andere Herausforderungen stellt. Das ist sehr, sehr gut investiertes Geld aus unserer Sicht und muss auch weiter so beibehalten werden. Und der letzte Punkt ist natürlich genau diese Transparenz, ist Monitoring, das es dann im Endeffekt auch braucht, um klarzustellen, wie kann man das eigentlich langfristig verankern? Kann sich der Bund beispielsweise, und das sind Diskussionen, die wir brauchen, Ziele oder Mindestniveaus für solche Zukunftsausgaben setzen und für die Verankerung im Haushalt. Und dann würde sozusagen Zukunftsvorsorge eben langfristig auch nicht von einzelnen Sondertöpfen abhängen, sondern ein klares Bild im Haushalt ergeben.
Super. Liebe Frau Radders, lieber Friedrich, vielen Dank für Ihre Zeit.
Gerne.
Ja, sehr gerne.
Und auch vielen Dank an euch fürs Zuhören. Das war der ZDW-Podcast zur Zukunftsquote mit Professor Dr. Friedrich Heinemann, Leiter des ZDW-Forschungsbereichs Unternehmensbesteuerung und öffentliche Finanzwirtschaft und Viviane Radatz, Leiterin des Bereichs Klimaschutz und Energiepolitik beim WWF Deutschland. Weitere Informationen findet ihr auf unserer Webseite www.zdw.de, in den Shownotes oder auf unseren Social-Media-Kanälen. Mein Name ist Fabian Oppel. Herzlichen Dank fürs Interesse.